Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Könnt ihr mich hören? Ja, gut. Die meisten von euch kennen mich ja schon. Wer mich nicht kennt, nicht so wichtig. Wir möchten auch einen Gruß überreichen von der Bibelgemeinde Ankommen, da wo ich herkomme. Und wie gesagt, es freut mich, dass ich mal wieder hier sein darf und euch mit einer Predigt dienen. Ja, es ist eine Freude, frisch bekehrte Menschen zu beobachten. Also zum einen freut man sich darüber, dass sie dem Reich des Satans entrissen wurden und jetzt Gottes Kinder sind. Aber zum anderen hat ein frisch bekehrter Mensch so eine große Leidenschaft für Jesus und auch für das Wort. Dieser Mensch, er spricht mit ihm, mit allen ihm bekannten und allen ihm geliebten Menschen über Jesus. Warum? Naja, weil er oder sie will, dass Vater, Mutter, Frau, Kind, Freund und auch Nachbar gerettet werden. Und sie bringen frischen Wind in die Gemeinde und sie sind noch nicht so gezähmt worden wie der Rest. Was dem frisch bekehrten Menschen an Ausbildung und an Kenntnissen über Gottes Wort fehlt, das gleicht er mit Leidenschaft und mit Engagement aus. Er möchte einfach nur Zeuge dessen sein, was Gott in seinem Leben getan hat. Und vielleicht sitzt du hier und denkst dir, oh ja, ich kenne diese Leidenschaft. Aber ich erinnere mich nicht mehr an das letzte Mal, dass ich mit jemandem über das Evangelium gesprochen habe. Oder vielleicht nicht ganz so extrem. Du wünschst dir einfach mehr und kraftvoller den Herrn zu bezeugen, mit der gleichen Leidenschaft, mit der du das früher gemacht hast. Nun, dann bist du heute an der richtigen Stelle. Denn das Thema meiner Predigt lautet, wie du ein kraftvoller Zeuge der Auferstehung wirst. Und dazu werden wir uns heute drei Prinzipien anschauen, die wir aus dem Text in Lukas Kapitel 24, die Verse 33 bis 49 finden. Lasst uns diesen Text, auch wenn er schon gelesen wurde, noch einmal zusammenlesen. Lukas 24, ab 33 bis 49. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht an meinen Händen und an meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig. Und er nahm es und aß es vor ihnen. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben. Und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Soweit der Text. Ich habe die Predigt in drei Punkte gegliedert. Um ein kraftvoller Zeuge zu sein, brauchst du erstens die Beweise der Auferstehung. Das finden wir in den Versen 33 bis 43. Dann brauchst du zweitens die Bedeutung der Auferstehung. Das sehen wir in den Versen 44 bis 47. Und drittens die Befähigung zur Verkündigung der Auferstehung in den Versen 48 und 49. Nochmal, aber diesmal kurz, um ein kraftvoller Zeuge zu sein, brauchst du erstens die Beweise, zweitens die Bedeutung und drittens die Befähigung. Und falls ihr alles vergesst, was ich heute sage, merkt euch diesen einen Satz. Weil Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist und weil du den Heiligen Geist hast, kannst du und sollst du kraftvoll die Botschaft der Auferstehung verkündigen. Um es in anderen Worten auszudrücken, wir müssen überzeugt sein, dass es geschehen ist. Wir müssen verstehen, warum es geschehen ist und welche Auswirkungen es auf uns Menschen hat. Und natürlich müssen wir den Heiligen Geist in uns wohnen haben, denn erst dann können wir in der Kraft des Geistes kraftvoll das Evangelium verkündigen. Und das ist der große Punkt, den ich heute versuche rüberzubringen. Wenn du also Kraft und Leidenschaft vermisst, dann achte mal darauf, welcher dieser drei Punkte bei dir fehlt. Beginnen wir also mit dem ersten Punkt. Um ein kraftvoller Zeuge zu sein, brauchst du die Beweise der Auferstehung. Lass uns dazu nochmal die Verse 33 bis 43 lesen. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig und er nahm es und aß vor ihnen. Wenn wir uns nochmal den Kontext des Abschnittes vor Augen führen, dann sehen wir, dass Lukas, er zeigt die ganze Zeit auf, wie schwer es den Jüngern gefallen hat, zu glauben und zu begreifen, dass Jesus tatsächlich, also leibhaftig, physisch von den Toten auferstanden ist. Und wenn wir Lukas lesen, dann sehen wir, es hat nichts damit zu tun, dass die Beweise für seine Auferstehung nicht gut waren. Es ist vielmehr darauf zurückzuführen, dass in ihrer Vorstellung, in ihrem Denken so etwas einfach nicht möglich war. Und so sehen wir, erst berichtet Lukas davon, dass die Frauen nicht glauben, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, denn sie gehen zum Grab und sie erwarten einen Toten. Dann glauben die Jünger den Frauen nicht, nachdem die Frauen mit den Engeln gesprochen haben und Jesus selbst der Maria begegnet war. Und dann wird uns von den Jüngern berichtet, die auf dem Weg nach Emmaus sind. Auch sie haben den Frauen nicht geglaubt. Und auch ihnen muss Jesus, als er mit ihnen spricht und als er mit ihnen das Brot bricht, erst die Augen öffnen, damit sie glauben. Und da setzt unser Abschnitt an, wo die zwei auf dem Weg zurück sind zu den anderen nach Jerusalem und sie kommen dort an und sie berichten, dass auch sie Jesus getroffen haben, nur um festzustellen, dass Petrus auch schon Jesus gesehen hat. Und so heißt es dann in Vers 34, die sprachen, also die anderen Jünger, die in Jerusalem waren, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und er ist dem Simon erschienen. Es gibt also hier schon mehrere unterschiedliche Beweislinien. Beweislinien sind Beweise oder Zeugen, die unabhängig voneinander eine Sache belegen. Es waren die Frauen, Petrus und die Emmaus-Jünger sind unabhängige Zeugen. Sie alle haben eine Sache direkt mit eigenen Augen gesehen. Sie haben nämlich Jesus gesehen, an unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten. Und in diesem Moment, während sie sich unterhalten, trifft Jesus ein. Plötzlich ist er mitten unter ihnen und weil er so plötzlich auftaucht, denken sie natürlich, er ist ein Geist. Weil Jesus normalerweise eben nicht sich durch Wände gebeamt hat, sondern wie alle anderen die Türen genutzt hat. Und jetzt lässt Jesus sich von ihnen anfassen, damit sie wirklich erkennen, dass er kein Geist ist. Also fassen sie ihn an und sie spüren seine Narben an den Händen und an den Füßen. All das sind weitere Beweise oder Indizien dafür, dass Jesus eben nicht nur im Geist auferstanden ist, wie es einige Theologen gerne sagen wollen, oder die Jünger sich etwas eingebildet haben, wie es andere sagen. Sie nutzen nämlich alle ihre Sinne. Sie sehen, Sie hören seine Stimme, sie fassen seinen Körper an und doch glauben sie immer noch nicht ganz. Es ist so unglaublich, dass sie es nicht wahrhaben können, so ganz nach dem Motto, es ist zu schön, um wahr zu sein. Also gibt Jesus ihnen noch einen Beweis. Er ist etwas vor ihren Augen. Denn wir alle wissen, Geister essen nichts. Wir sehen also, es ist eine eindeutig bestätigte Tatsache. Er ist wirklich, wahrhaftig, physisch auferstanden. Ich weiß nicht, ob ich das bei euch schon mal gesagt habe, aber ich tendiere das bei uns in der Regel immer wieder zu sagen und ich werde nicht aufhören, das zu sagen, weil es so wichtig ist. Glauben ist nicht Nichtwissen. Es ist nicht ein blinder Glaube, den wir hier vertreten. Es ist nicht, hey, frag gar nicht nach, ist doch egal, ob das mit der Wissenschaft oder mit der Geschichte übereinstimmt. Einfach nur glauben. Starker Glaube, meine Lieben, ist auch kein starkes Gefühl. Nein, Glauben ist Vertrauen. Das ist wahr. Aber ich brauche eine gute Grundlage, um jemandem zu vertrauen, sonst bin ich einfach nur naiv. Wir sehen auch in diesem Text, im Glauben ist der Verstand involviert. Lukas schreibt, dass Jesus ihnen das Verständnis öffnete. Und im Griechischen wird genau das Wort Verstand genutzt. Und der Verstand ist die Fähigkeit des Denkens, nicht des Fühlens, ja, denkend. Glauben geht also nicht am Denken vorbei, Glauben geht durch das Denken hindurch, wenn man das so sagen möchte. Ich vertraue also der Bibel, weil sie sich immer wieder als zuverlässig erwiesen hat. Ich vertraue dem Zeugnis der Auferstehung, weil es von Augenzeugen bestätigt und aufgeschrieben und überliefert wurde. Wir können sicher sein, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, weil das gesamte Neue Testament, besonders die Evangelien und die meisten Briefe innerhalb von 30 bis 40 Jahren nach Jesu Tod geschrieben wurden. Nicht 200 oder 300 oder 600 Jahre später. Und alle diese Zeugen, die wir haben, die haben unterschiedliche Beweislinien, doch sie stimmen alle in ihrer Botschaft überein und sie sind sich alle einig. Jesus war tot, man hat ihn ins Grab gelegt, nach 3 Tagen war das Grab leer und dann haben laut Paulus, der es uns im 1. Korintherbrief Kapitel 15 sagt, ungefähr 500 Menschen Jesus nach seiner Hinrichtung lebendig gesehen, von denen fast alle noch gelebt haben, als Paulus diese Worte niedergeschrieben hat. Meine Lieben, warum ist das so wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind? Dass wir uns klar sind, dass das eindeutig bestätigte Tatsachen sind. Das ist deswegen wichtig, weil wenn es um Leben oder Tod geht, dann musst du es sicher wissen. Wenn du alles dafür aufs Spiel setzt, deine Familie, dein Geld, deine Freiheit, dein Leben, ja sogar deine Ewigkeit, dann solltest du dich ganz genau davon überzeugt haben, ob das wahr ist, worauf du vertraust oder nicht. Und schaut, die Apostel, sie waren bereit, in den Tod zu gehen. Sie waren bereit, gefoltert zu werden, weil sie absolut davon überzeugt waren, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und deswegen hat nicht ein einziger von ihnen die Aussage zurückgezogen. Dein Glaube oder deine Kraft durchzuhalten, ja auch deine Motivation, dein Mut, die frohe Botschaft zu verkündigen einem ungläubigen Menschen, sind davon abhängig, wie sehr du davon überzeugt bist, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Natürlich auch, wie gut du das erklären kannst und wie viel Übung du hast, aber ganz, ganz wichtig ist, dass ich davon überzeugt bin. Denken wir mal zurück, warum schreibt Lukas dieses Evangelium? Schaut mal mit mir in den Anfang des Lukas-Evangeliums, die ersten 4 Verse. Da schreibt Lukas selber, nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, so schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster Theophilus. Und jetzt achtet auf den Vers 4. Damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Damit du Gewissheit hast. Lukas will den Glauben seiner Leser festigen. Es steigen nämlich immer wieder Zweifel auf, weil die Ungläubigen an der Glaubwürdigkeit der Berichte zweifeln. Und wahrscheinlich sind auch damals schon Theorien aufgestellt worden, wie Jesu Verschwinden aus dem Grab oder seine Erscheinungen anders erklärt werden konnten. Und dann kommt bei den Lesern wie Theophilus und den anderen, sowie bei den Jüngern immer wieder der Unglaube oder der Zweifel hoch. Jesus muss den Jüngern, während er vor ihnen steht, auch sagen, warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Alles im Lukas-Evangelium ist sehr detailliert und gründlich erforscht worden, denn Lukas Ziel ist, den Leser aufzubauen und ihm Sicherheit zu geben, dass das, was sie glauben, wirklich wahr ist. Und sind wir mal ehrlich, diese Zweifel, sie kommen doch immer wieder hoch. Niemand ist frei davon. Liebe Kinder, uns Erwachsenen geht es doch auch so. Und ich weiß nicht, wie viele von euch in christlichen Schulen sind, aber die, die es nicht sind, ihr werdet in der Schule immer wieder damit konfrontiert werden. Die meisten eurer Klassenkameraden und eurer Lehrer glauben das nicht. Und eure Lehrer sind ja nicht dumm. Eure Klassenkameraden ja auch nicht, zumindest nicht alle. Und ihr denkt euch vielleicht, warum bin ich der Einzige oder einer von wenigen, der an die Bibel glaubt? Und wisst ihr, manchmal kommt bei mir so ein Streugedanke, was ist, wenn das alles Unsinn ist? Was ist, wenn das alles doch nur ausgedacht ist? Was ist, wenn ich mich doch irre? Wisst ihr, was mir da hilft? Ja, natürlich, das Gebet. Aber ich erinnere mich an all die Dinge, die ich gelernt habe. Ich erinnere mich an all die Beweise und an all die Fakten und all die Grundsatzfragen, die ich immer und immer und immer wieder durchgekaut habe. Und dann hat sich das sehr schnell mit dem Zweifel erledigt. Wenn jemand mittlerweile mit angeblich neuen Erkenntnissen kommt, die eindeutig belegen, dass die Bibel Unrecht hat, dann berührt mich das in letzter Zeit so gut wie gar nicht mehr. Denn erstens, meistens kenne ich das schon. Ja, der Teufel, er recycelt seine Lügen gerne. Es gibt also nichts Neues unter der Sonne, so wie Salomo das sagt. Oder ich weiß, ich muss dem Ganzen nur ein bisschen Zeit geben und dann hat sich das erledigt. Ich gebe euch ein Beispiel, das habe ich von Pastor Netzvogel geklaut. Ein Archäologe hat vor einiger Zeit das echte Grab Jesu gefunden. Und in diesem Grab waren auch seine Knochen drin. Also hat er für die ganze Welt eindeutig bewiesen, dass Jesus nicht von den Toten auferstanden war. Nun, zwei Tage später hat die Nachrichtenagentur, die den Artikel rausgebracht hat, den Artikel widerrufen, weil wir festgestellt haben, dass alles davon erstunken und erlogen war. Wenn euer Glaube nicht in den Tatsachen gegründet ist, wenn ihr eure Hausaufgabe nicht ordentlich gemacht habt, wenn ihr das nur glaubt, weil ihr in eine christliche Familie reingeboren wurdet, dann hätte so etwas euch vielleicht zum Wanken gebracht. Und daher die Anwendung, wie so häufig, ich werde aber auch nicht müde, sie zu sagen, weil ich euch lieb habe und weil es wichtig ist, kenne deine Bibel. Lies sie, studier sie. Ihr müsst die Basics drauf haben. Ihr müsst verstehen, warum ihr glaubt, was ihr glaubt und warum ihr sicher sein könnt, dass das, was ihr glaubt, wahr ist. Denn wenn du keine Ahnung hast, ist es sehr leicht, Zweifel in deinem Leben zu schüren. Und vielleicht als weitere Anmerkung, wenn also der Atheist, ja, oder andere Menschen, wenn sie dem Evangelium nicht glauben, dann liegt das nicht an fehlender Beweislage, sondern daran, dass es einfach nicht in ihr Weltbild passt, dass jemand von den Toten aufersteht. So wie bei den Jüngern. Sie hatten doch alle Beweise, aber sie konnten es nicht glauben. Warum nicht? Na, weil es so etwas nicht gibt. Und wenn es so etwas nicht gibt, dann kann es nicht wahr sein, auch wenn du gerade vor mir stehst und mir deine durchbohrten Hände zeigst. Versteht ihr? Das ist ganz wichtig, dass wir das auch immer verstehen bei dem Ungläubigen. Also, um ein kraftvoller Zeuge der Auferstehung zu sein, brauchst du die Beweise der Auferstehung. Haben wir gerade angeschaut. Du brauchst aber auch die Bedeutung der Auferstehung. Und somit kommen wir zu Punkt 2. Lasst uns nochmal die Verse 44 bis 46 lesen. Jesus spricht hier. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden, und sprach zu ihnen: So steht es geschrieben. Und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen, und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Schaut, das Christentum wird nicht einfach so eine Religion des Buches genannt, weil wir haben ein Buch, das maßgebend für unseren Glauben ist, weil wir glauben, dass Gott sich in diesem Buch selber vorstellt und uns seinen Plan mit seiner gesamten Schöpfung in diesem Buch vorstellt oder mitgeteilt hat. Aber stellt euch jetzt einfach mal vor, Jesus kommt auf diese Erde, er sagt nichts. Er tut nur Wunder und dann stirbt er am Kreuz. Er aufersteht nach 3 Tagen, er sagt immer noch nichts. Dann wird er in den Himmel aufgenommen und er sagt immer noch nichts. Ja, was bedeutet das? Wie erklärst du das? Was wollte Gott uns damit sagen? Wollte Gott uns überhaupt etwas damit sagen? Hat Gott überhaupt irgendetwas damit zu tun? Versteht ihr, wenn ich wissen will, was der Tod und die Auferstehung Jesu grundsätzlich, aber auch für mich bedeuten, dann muss Gott es mir sagen oder jemand, der für Gott spricht. Logisch, oder? Wenn Gott nichts gesagt hätte, dann könnte ich mir alles ausdenken. Schaut, wenn ich jetzt einen dicken Klumpen Gold hier hinlege und ich nichts sage, ich setze mich einfach wieder hin. Wisst ihr, was ich damit vorhabe? Wisst ihr, welche Bedeutung das für euch hat? Schenke ich euch das? Will ich nur angeben? Will ich, dass ihr mal alle Gold sehen könnt? Ich muss euch sagen, was ich damit bezweckt habe, sonst ist das alles reine Spekulation. Und jetzt stellt euch vor, Jesus, er aufersteht von den Toten und dann kommt einer um die Ecke und er sagt: Wisst ihr, wer das getan hat? Das war der Sonnengott. Und er will uns damit den ewigen Kreislauf des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs illustrieren und wir sollen ihn anbeten. Das ist eine Erklärung. Dann kommt der Nächste und sagt: Jesus ist von den Toten auferstanden, um zu zeigen, dass Reinkarnation wirklich existiert. Und ob ihr es glaubt oder nicht, fast alle Religionen wollen das, was mit Jesus geschehen ist, sich irgendwie zu eigen machen, mit ihrem Weltbild erklären. Und in diesem Szenario haben beide behauptet, für Gott zu sprechen. Beide bieten eine Erklärung dafür an. Aber woher weiß ich, dass das die richtige Erklärung ist und dass sie von Gott kommt? Und hier kommen wir zum Schlüssel. Naja, wenn zum Beispiel Gott, bevor all dies geschieht, uns vorhersagt, dass das geschehen wird, und er uns vorher schon sagt, warum das geschehen wird, und dass wir auf den hören sollen, den er von den Toten auferstehen lassen wird, ich gebe euch einen kleinen Hint, Jesaja 53, und viele andere Texte, aber Jesaja 53 ist sehr schön. Und wenn dann all das eintrifft, was er vorher gesagt hat, dann ist das doch ein gutes Indiz dafür, dass Gott tatsächlich gesprochen hat und dass wir ihm glauben sollen und eben nicht allen anderen, die irgendetwas sagen. Und was wir in unserem Text sehen, ist im Grunde genau das. Jesus sagt ihnen was? Die Auferstehung war schon vorhergesagt. Es stand alles in den Schriften des Alten Testaments. Jesus hat es ihnen vermehrt gesagt, dass er sterben und auferstehen wird. Schaut, wie es im Text heißt, Verse 45 und 46. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden, und sprach: So steht es geschrieben. Es war geplant. Es war vorhergesagt. Wir finden die Bedeutung nur in den Schriften, weil sie uns davon berichten, was Gott getan hat und was Jesus gesagt hat. Und versteht, nachdem die Jünger das verstanden haben, haben auch sie in ihren Predigten immer wieder auf die Schriften verwiesen. Wenn wir die Apostelgeschichte betrachten, Petrus und Paulus, immer wieder verweisen sie, so stand es geschrieben, genau so ist es in Erfüllung gegangen. Und genau so müssen auch wir auf die Bibel verweisen, weil die Bibel das Instrument ist, wie Gott uns erklärt hat, was die Auferstehung Jesu bedeutet. Aber schaut mal, was schon alles in den Schriften stand. Was stand denn schon alles geschrieben? Und Jesus führt fort: Und so musste der Christus leiden und am dritten Tage aus den Toten auferstehen. Ja, Christus ist der griechische Name für Messias, also für den Gesalbten. Vers 47, und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Und hier ist der große Auftrag der Gemeinde in Kurzform dargestellt. Das ist das Ziel von jahrtausendelanger Vorbereitung, von Geschichtsschreibung Gottes. Warum ist Jesus am Kreuz gestorben und wieder auferstanden? Um Vergebung der Sünden unter allen Völkern zu wirken. Es gibt kein geringeres Ziel mit dem, was passiert ist, als Menschen vor dem ewigen Tod zu bewahren. Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Das ist die Bedeutung von der Auferstehung. Aber wieso musste Jesus sterben und auferstehen, damit Vergebung der Sünden unter allen Völkern gewirkt werden kann? Diese Frage ist häufig im Gespräch mit Muslimen relevant. Weil der Muslim sagt, Allah ist barmherzig. Er vergibt einfach. Wenn er aber einfach vergibt, dann ist er nicht gerecht. Du kannst nicht sagen, du hast zwar Menschen ermordet, aber ich lasse dich gehen, weil ich so ein barmherziger Richter bin. Damit Gott gnädig und gerecht zugleich sein konnte, musste die Sünde bestraft werden. Er hat die Sünde in Jesus bestraft. Jesus hat freiwillig meine Sünde getragen, damit Gott mir gnädig sein kann und trotzdem gerecht ist, weil meine Sünde ist bestraft worden. Nun, wie geschieht das? Oder wie kommt die Vergebung zu den Völkern? Wie kommt sie zu mir? Wie kommt sie zu dir? Jesus selbst sagt es. Buße. Was ist denn Buße? Das griechische Wort Metanoia, was wir mit Buße übersetzen, ist ein Umdenken, es ist ein Gesinnungswandel. In uns muss eine Veränderung geschehen. Wir müssen Gott und uns mit anderen Augen sehen. Wir müssen unsere Sünde erkennen. Wir müssen Gottes Heiligkeit erkennen. Wir müssen Gott nicht mehr als unseren Feind, sondern als unseren König anerkennen. Wir müssen nicht mehr unser eigenes Leben leben wollen, sondern für Gott leben wollen. Wenn diese Buße, also dieses Umdenken stattgefunden hat, dann haben wir Vergebung der Sünden empfangen. Eine wichtige Beobachtung, die wir in diesem Text nicht übersehen dürfen, ist, dass Gott derjenige ist, der diese Buße wirkt. Schaut im Text, die Augen müssen ihnen geöffnet werden, damit sie die Schrift verstehen. Das gilt für jeden Gottlosen, der die Beweise der Schrift ablehnt. Ihm müssen die Augen geöffnet werden, damit er die Wahrheit erkennen kann. Du kannst noch so intelligent sein. Sünde verblendet uns. Es ist wie ein Schleier, der sich vor die Augen legt, wenn es zu Fragen über Gott kommt. Und so kann ein sonst sehr intelligenter Mensch sehr scharfsinnige Beobachtungen machen und dann bei Fragen des Glaubens so astronomisch daneben liegen. Das heißt also, um ein kraftvoller Zeuge der Auferstehung sein zu können, brauchst du erstmal die Fakten, also die Beweise. Wenn du die hast, dann brauchst du die Bedeutung der Auferstehung. Und das haben wir gerade geklärt. Das ist nämlich Tod und Auferstehung waren dafür da, um für deine Sünden und die Sünden anderer zu bezahlen. Wenn du also die Beweise als auch die Bedeutung verinnerlicht hast und du dennoch kraftlos in deinem Zeugnis bist, dann fehlt dir vielleicht die Komponente Nummer 3, nämlich die Befähigung zur Verkündigung der Auferstehung. Lass uns die letzten zwei Verse nochmal anschauen. Jesus sagt in Vers 48 und 49, ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Nachdem Jesus den Jüngern also die Bedeutung erklärt hat, gibt er ihnen den Auftrag. Er sagt, ihr seid Zeugen hiervon. Man beachtet, es ist kein Imperativ. Er sagt nicht, ihr sollt Zeugen sein. Aber wenn man darüber nachdenkt, Zeuge bedeutet nicht nur, dass sie es gesehen haben. Ein Zeuge im Gerichtsprozess nützt gar nichts, wenn er nicht erzählt, was er gesehen hat. Man erwartet von einem Zeugen, dass er bezeugt, was er gesehen hat. Und daher ist es hier schon indirekt ein Auftrag. Jesus hat die Jünger bewusst diese Dinge sehen lassen, damit sie sie verkündigen können. In Matthäus 28 macht er es nochmal ganz deutlich. Jesus hätte sich x-beliebigen anderen Menschen zeigen können nach seinem Tod. Aber er wollte, dass diese Jünger ihn sehen, dass sie die Botschaft verstehen, damit sie diese Botschaft verkündigen können. Damit sie bezeugen, was sie gesehen, gehört und betastet haben. Und genau so leitet Johannes seinen ersten Brief ein. Wir bezeugen, was wir gesehen, gehört und betastet haben. Aber die Jünger haben Angst. Sie sind schwach und das ist verständlich. Denkt dran, für sie ist die Kreuzigung gerade mal 3 Tage her. Sie müssen damit rechnen, dass sie ebenso hingerichtet werden wie Jesus. Dass sie ebenso gehasst werden wie er. Und weil wenn die Juden und die Römer das mit Jesus gemacht haben, dann werden sie das auch mit ihnen machen. Im Übrigen hat Jesus ihnen das ja auch schon vorher gesagt. Was brauchen sie also? Nun, sie brauchen Kraft aus der Höhe. Ohne Kraft aus der Höhe werden sie es gar nicht schaffen. Und so sagt ihnen Jesus, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Sie brauchen also Kraft, um Zeugen zu sein. Lukas sagt hier, dass Jesus die Verheißung des Vaters auf sie senden wird. Wir wissen, dass er hier vom Heiligen Geist spricht. Jetzt muss ich vorsichtig sein, weil das ist jetzt die offizielle Auffassung unserer Ältestenschaft. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr dazu steht. Aber unserer Auffassung nach ist nicht damit gemeint, dass der Heilige Geist das erste Mal in Pfingsten auf sie kommt. Denn wir unterscheiden zwischen der Innewohnung des Heiligen Geistes und der Befähigung des Heiligen Geistes. Diese Dinge müssen wir trennen. Saul und Simson sind durch den Heiligen Geist befähigt worden, Dinge zu tun, die sie tun sollten. Beide haben ihre Befähigung aufgrund von Sünde verloren. Lukas, er sagt es hier und er sagt es in der Apostelgeschichte auch nochmal. Es geht darum, dass sie Kraft brauchen, um Zeugen zu sein. Es gibt einen Grund, warum Lukas hier von Kraft spricht, weil es genau das ist, was ihnen hier mangelt. Sie brauchen die Befähigung des Heiligen Geistes, der sie stark macht, weil sie schwach sind. Und wenn man sich die Apostelgeschichte anschaut, dann sehen wir, dass es immer wieder heißt, und vom Heiligen Geist erfüllt, sprach Petrus oder Paulus. Und wir sehen, sie sprechen mutig, sie sprechen kraftvoll. Also können wir für uns ableiten, mindestens, du brauchst auch den Heiligen Geist in dir wohnend, damit du ein kraftvoller Zeuge der Auferstehung sein kannst. Denn wir alle sind in der Pflicht, Zeugen zu sein. Wir Christinnen springen alle einer langen Linie an Zeugen vor uns. Jeder von uns ist zum Glauben gekommen, weil jemand anders, also ein Zeuge, seine Aufgabe ernst genommen hat. Wir waren zwar bei der Auferstehung nicht dabei, aber wir können die Glaubwürdigkeit der Zeugen bezeugen. Wir haben aber auch Dinge erfahren, die wir selbst erlebt haben. Wir haben erfahren, wie der Herr unsere Augen für die Wahrheit geöffnet hat. Wir haben den Gesinnungswandel in uns erfahren. Plötzlich haben wir angefangen, Gott zu lieben und die Sünde zu hassen. Wir haben Vergebung unserer Sünden erfahren. Wir haben einen neuen Sinn in unserem Leben erfahren. All das können wir natürlich aus erster Hand bezeugen. Und bei unserem Zeugnis müssen wir natürlich darauf achten, dass wir nicht nur bei unseren persönlichen Erfahrungen oder bei den Beweisen für die Auferstehung bleiben. Wir können nicht einfach dabei stehen bleiben, dem Ungläubigen zu belegen, dass Gott alles geplant und dass er alles durchgezogen hat. Wir müssen zu den Sünden und zu der Buße und zur Vergebung der Sünden kommen. Buße und Vergebung, beides gehört in unserem Zeugnis dazu. Denn Jakobus sagt, die Dämonen glauben und sie zittern. Warum glauben die Dämonen? Weil sie keine Buße tun. Was Jakobus hier meint ist, die Dämonen wissen, dass Jesus Gott ist. Sie wissen, dass er von den Toten auferstanden ist. Aber sie kehren nicht um und sie zittern, weil sie keine Buße tun. Es bringt also nichts, wenn du davon überzeugt bist, dass Jesus für Sünden gestorben ist, wenn du davon überzeugt bist, dass er von den Toten auferstanden ist, wenn du nicht umkehrst und dich Gott nicht unterordnest. Das ist das, was Jesus hier mit Buße meint. Unsere Botschaft ist Vergebung der Sünden. Wir fokussieren uns nicht auf Politik, auch wenn wir Christen Politik machen können und sollen. Wir fokussieren uns nicht auf Wirtschaft, auch wenn wir Christen Wirtschaft betreiben. Und das Evangelium hat definitiv Auswirkungen auf alle diese Dinge. Aber es ist andersherum, als die meisten denken. Die Veränderung, sie beginnt in unserem Herzen. Wenn Menschen Vergebung ihrer Sünden bekommen und sie wirklich verändert werden, dann benehmen sie sich anders. Sie wählen anders, sie arbeiten anders, sie konsumieren anders. Seines Medien oder irgendwelchen anderen Dinge. Unsere erste Priorität ist, die Seele zu retten. Die zweite Priorität ist das Wohl der Stadt. Nicht andersherum. Das wäre jetzt nur so eine kleine Randbemerkung. Und doch sitzen doch jetzt einige von euch hier und sagen sich, mir sind die Beweise klar, Mir ist die Bedeutung klar. Ich habe auch den Heiligen Geist. Also müsste ich die Kraft haben. Und doch habe ich keine Kraft, um Zeuge zu sein. Habe ich recht? Und ihr denkt an Paulus, ihr denkt an Petrus, wie sie mutig verkündigt haben, als sie vom Heiligen Geist erfüllt waren. Und ihr sagt euch, ich habe all das nicht. Und da müssen wir jetzt ganz schnell, weil wir langsam zu Ende kommen müssen, nochmal über die Erfüllung des Geistes sprechen. Ich habe es gerade angedeutet. Was bedeutet das eigentlich, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein? Ich sagte vorhin schon, wir müssen unterscheiden zwischen dem Heiligen Geist in sich wohnen zu haben und vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Wenn die Apostelgeschichte davon berichtet, wie die Apostel mutig und vom Heiligen Geist erfüllt gesprochen haben, dann war das ein übernatürliches Eingreifen des Heiligen Geistes. Das war kein Dauerzustand. Aber wisst ihr, wann die Erfüllung des Heiligen Geistes kam? Wenn sie getan haben, was sie tun sollten. Wenn sie dort waren, wo sie sein sollten. Der Heilige Geist wird dir die Kraft und den Mut geben, die du brauchst, wenn du das tust, was du tun sollst, nicht vorher und nicht nachher. Wir denken vielleicht, ich sitze zu Hause, trinke gemütlich meinen Kaffee, schaue Fußball oder sonst noch etwas und dann kommt der Heilige Geist über mich und ich stürme raus und ich erzähle meinem Nachbarn das Evangelium. Ja, so läuft das nicht. Geh zu deinem Nachbarn. Mit der Absicht, ihm das Evangelium zu verkündigen, bete zum Herrn vorher um Kraft, meinetwegen auch dabei. Und er wird dir im richtigen Moment die Kraft geben, die du brauchst, um deine Arbeit zu tun. Wir wissen von den Jüngern, dass auch sie um Freimütigkeit gebetet haben. Selbst Paulus bittet in seinen Briefen darum, für ihn zu beten, damit er Kraft und Freimut zur Verkündigung hat. So, wir alle haben den Heiligen Geist, wenn wir Gottes Kinder sind. Damit haben wir eigentlich die Kraft. Im Grunde sind wir auch alle damit befähigt, um kraftvolle Zeugen zu sein. Und dennoch wissen wir, können wir den Heiligen Geist dämpfen, indem wir in Sünde leben. Wir können ihn ignorieren und genau das Gegenteil von dem tun, was wir tun müssen. Wir können den Heiligen Geist ignorieren, indem wir nicht in der Bibel lesen, indem wir nicht beten. Schaut, was sagt Paulus im Epheserbrief, Kapitel 5, Verse 18 bis 21? Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Wie? Und jetzt Vers 19. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Was hat die frühe Kirche so kraftvoll gemacht? Sie waren beständig im Wort. Sie waren beständig in der Gemeinschaft. Sie haben zusammen gebetet, sie haben zusammen gesungen, sie haben aber auch Sünde bekämpft. Meine Lieben, Sünde in deinem Leben wuchern zu lassen, wird dich zu einem kraftlosen Zeugen machen. Gottes Wort nicht zu lesen, wird dich zu einem kraftlosen Zeugen machen. Die Gemeinschaft der Heiligen zu verlassen, wird dich kraftlos machen. Und damit meine ich nicht, nur nicht am Sonntag Gottesdienst dabei zu sein. Gemeinschaft der Heiligen beinhaltet viel mehr, als nur sonntags den Gottesdienst zu besuchen. Ihr merkt, die Befähigung des Heiligen Geistes oder die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist kein Zauberspruch. Da ist an sich nichts Besonderes dran. Lebst du ein Leben in Heiligung, dann wird Gott dir die Kraft geben, ein Zeuge der Auferstehung zu sein. Lebst du es nicht, dann brauchst du dich nicht zu wundern. Also, welches B fehlt dir? Fehlen dir die Beweise? Fehlt dir die Bedeutung? Oder fehlt dir die Befähigung? Finde es heraus, geh es an mit Gottes Hilfe und dann wirst du ein kraftvoller Zeuge sein. Amen.